Willkommen bei How I Met My Mommy. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayrack Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Weihnachten steht vor der Tür und ich möchte unbedingt was schenken, das richtig gut zur anderen Person passt. Und dabei merke ich, es stresst mich so ein bisschen. Zum einen, was ist, wenn das eine Geschenk günstiger ist als das andere? Und vor allen Dingen die Frage, wie finde ich das richtige Geschenk?
Ja, und das Spannende ist, dazu gibt's auch tatsächlich Forschung, die zeigt, dass Menschen ihre Fähigkeiten, gute Geschenke zu finden, systematisch überschätzen, Lena. Und gleichzeitig unterschätzen sie, wie stark die Geschenke, die man haben will, uns finanziell, aber auch emotional beeinflussen. Und in der Psychologie, da spricht man von dem Gift-Giving-Bias. Wir glauben also, dass wir intuitiv wissen, was gut ankommt, aber empirisch, das stimmt das einfach fast nie. Und genau diese Illusion, die sorgt dann für Stress, Druck und dass man zu viel ausgibt.
Deshalb sprechen wir heute darüber, warum Schenken so viel komplexer ist, als wir denken und wie man Geschenke findet, die wirklich gut ankommen, ohne Stress und auch so, dass dein Konto noch bis Weihnachtsende nicht komplett leergefegt ist.
Ja, stimmt, es kommt ja auch noch Neujahr danach, ne? Ja. Da muss man noch was übrig haben. Ansonsten ist es nur noch Blei, was man so reingießt, ne? Und dann machst du das an der Stelle. Und ich meine, das Raclette kann dann auch schön sein.
Ich liebe Bleigießen, Ingo, aber ich habe immer Angst, dass da was Schlechtes rauskommt. Also ich will immer sowas haben wie die Nadel, du bist Spitze oder sowas. Weißt du, das ist nicht ganz toll. Alles andere möchte ich gar nicht.
Machst du das jedes Jahr, Bleigießen?
Wie gesagt, ich überlege mir das immer ganz gut, ne? So, wenn ich eh ganz optimistisch bin, ich bin ja meist optimistisch, dann schaffe ich's, aber stell dir mal vor, da kommt was raus und denkst so, oh nein, das ist jetzt das Omen fürs nächste Jahr. Also ich glaube, das mache ich einfach nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass wir alle spitze sind.
Damit sollen wir uns dann auch noch beschäftigen, Lena, mit andere der Kunst Folge. Und der Wissenschaft hinter dem Bleigießen, wenn es da eine gibt. Aber was auch sehr wissenschaftlich ist, das ist nämlich das Thema Schenken, denn das ist ein hochkomplexer sozialer Prozess. Ja, und da greifen so gleich mehrere Systeme im Gehirn ja gleichzeitig ein. Und zwar gibt es da zum Beispiel den sogenannten Warm-Glow-Effekt. Der beschreibt, dass unser Belohnungssystem anspringt, wenn wir etwas geben, quasi schenken. Ja, und Studien von Elizabeth Dunn heißt die und Lara Eknen, die zeigen, freiwilliges Geben, das aktiviert unser Belohnungszentrum. Ähnlich wie zum Beispiel Essen, Musik, aber auch soziale Nähe. Ja, der Effekt, der dabei entsteht, der ist extrem fragil. Und sobald dann Druck, Pflicht oder Vergleich hinzukommt, ja, dann bricht's auf einmal weg. Und dann schaltet das Gehirn eben um von Belohnung auf Stress. Ben guckt hier auch gerade für alle, die sich das als Video anschauen, in die Kamera. Stress findet da gar nicht gut. Ja, und genau deshalb fühlt sich das häufig beim Schenken, beim Weihnachtsschenken eher belastend als befreiend oder einfach an. Ja, und ja, dieses Gefühl ist natürlich auch selten freiwillig.
Ja? Ja, dieses Gefühl von so, ne, das muss man jetzt machen. Ich liebe es zu schenken so sehr und gleichzeitig ist es ja trotzdem so, also ohne Geschenk irgendwo ankommen ist auch nicht so gut. Es gibt also ja dieses Gefühl von, ich muss, man muss ein Geschenk finden, man muss etwas Passendes finden, man muss ein Geschenk wirken, vielleicht das nicht zu klein wirkt. Das ist ja auch immer so, ne? Ich muss nicht eine Streichholzschachtel mitbringen. Also und dahinter ist ja oft so eine Angstreaktion, also dieses Müssen erzeugt sozusagen dieses unbewusste Angstgefühl. Und zwar ist das ja so eine Sorge, jemanden zu enttäuschen. Ist die Sorge, vielleicht bewertet zu werden. Was? Der Ingo bringt jetzt nur weiß ich nicht, ein Prosecco mit und kein Cremant oder so. ja, vielleicht aber auch die Sorge, dass man ja etwas schenkt, was dann etwas über die Beziehung aussagt, was man gar nicht so ausdrücken wollte.
Ja, ja, da gibt es schon viele spannende Dinge an der Stelle. Und ich meine, dazu kommen noch auch so ganz starke soziale Prinzipien häufig, ja. Und zum Beispiel eins davon, das ist die sogenannte Reziprozität. Gar nicht so einfach.
Ein Wort, Ingo. Wahnsinn.
Reziprozität.
Gut, dass du das erklärst. Das möchte ich nicht.
Klingt wie so ein Weihnachtsplätzchen fast an der Stelle. Ja, aber der Robert Cialdini beschreibt das als tief verwurzelten Mechanismus. Und zwar ist das, wenn uns jemand etwas gibt, ja, dann fühlen wir uns, wie du auch gerade beschrieben hast, den er verpflichtet, etwas zurückzugeben. Ja, und schon der kleinste Hinweis, der dafür sorgen kann, dass wir vielleicht was zurückgeben müssen, der löst das im Endeffekt in uns aus. Und ja, also wenn nicht an Weihnachten, wann denn dann, wenn sowas auftritt? Ja, man denkt so, ja, ich will nichts schenken, aber ja, vielleicht habe ich doch ein Signal bekommen und auf einmal schenken sich doch wieder alle, obwohl man vereinbart hat, nichts zu schenken, dann denkt man halt, okay, wenn du mir was schenkst, dann muss ich dir auch was schenken. Und so ist das System, beziehungsweise auch die Erwartung, die man hat, ja, die funktioniert halt einfach nicht mehr. Mhm. Und psychologisch wird dann halt aus dem Schenken, ja, mehr oder weniger so ein unausgesprochener Vertrag, ja. Also was du machst, das muss ich auch machen. Und so entsteht eine Wechselwirkung.
Unsere Lieblingspsychologin Monika Müller hat uns dazu etwas erklärt. Sie hat nämlich gesagt, das ist völliger Unsinn, ja, wir müssen mal von diesem Gedanken wegkommen, denn Schenken ist ein abgeschlossener Prozess, ja, es muss nicht erwidert werden, es muss auch nicht kommentiert werden, es muss nicht gerechtfertigt werden, das ist ein Moment, ja, ein Moment, in dem ich der anderen Person etwas gebe, man kann diesen Moment auch wirklich auskosten, sich in die Augen schauen und da wirklich, ja, Emotionen auch mit vermitteln. Es geht aber nicht darum, dass man dann sagt, hey Ingo, ich habe dir doch jetzt sowas Tolles geschenkt, jetzt möchte ich auch was sehen, ja? Also ein Geschenk sollte nicht zu so einer Art Beziehungsbarometer werden, so ein Vergleichsinstrument oder so ein, ja, wie so ein heimlicher Maßstab, wie wichtig man einander ist. Also es könnte auch jetzt bei uns so sein, dass ich dir was schenke, weil ich Lust habe, dir was zu schenken oder weil ich was gesehen habe, was total Ingo-mäßig ist. Zum Beispiel Eis, was nie schmilzt. Und das bedeutet, dass es abgeschlossen ist. Ich erwarte nichts zurück. Und nur wenn man das ehrlich meint, klappt das auch.
Ja, und ich meine, du hast ja gerade auch danach gefragt, ob der Adventskalender schon angekommen ist bei uns hier, Lena. Und ist er noch nicht, ne? Und das wäre das perfekte Beispiel.
Es ist ein bisschen schlecht kurz vor Weihnachten.
Ja, ja. Ja, aber er ist halt, ja, er ist noch nicht da.
Ja, so gewesen. Schade. Ihr könnt ihn ja dann nächstes Jahr aufbauen. Das war so ein richtig süßer Adventskalender, den ich mal weggeschickt habe.
Ja, er braucht anscheinend länger. Hat ja, glaube ich, mit der Post ist ja irgendwie eingeschränkt mittlerweile, ne? In DHL.
Ist das nicht so, dass es in Dänemark jetzt ganz eingestellt worden ist oder so? Darüber sollten wir auch mal eine Folge machen.
Adventskalender und Post, oder wie?
Nur die Post. Keine Briefe mehr.
Ja, weiß ich nicht, aber ne, ich meine, genau das ist es ja. Und das ist ja auch das Spannende, finanzpsychologisch schon mal auf den Punkt zurückzukommen. Die Erwartungshaltung, die man hat, die wir gerade beschrieben haben. Und wenn man diese Erwartungshaltung hat, dann kommt eben noch finanzpsychologisch dazu, dass man das Budget, was man für diese Geschenke braucht, halt einfach massiv überschätzt. Ja, also man denkt, ich brauche viel, viel mehr Geld. Ja, und dadurch wird es halt häufig viel, viel teurer, weil man unbewusst, ja, das ist das Schlimmste noch, diesen sozialen Druck spürt und den damit mit einem teuren Geschenk quasi regulieren will. Und das hat tatsächlich auch einen Begriff, das nennt man dann nämlich Role-Based Spending. Ja, ich möchte also zum Beispiel bei mir der großzügige Patenonkel sein, der aufmerksam ist.
Das kenne ich auch, die tolle Tante, ne, die ja vielleicht nicht so viel da ist, aber die sich total die Mühe gegeben hat.
Ja, und das ist halt einfach teuer, ne? Und deswegen geben Menschen eben auch gerade im Dezember ja überproportional aus und müssen sich dann nachher mit Bleigießen zufrieden geben, ja, und das liegt nicht unbedingt an dem materiellen Wert, sondern weil sie eben diese emotionale Bedeutung in dieses Geschenk hineinlegen.
Lass uns mal dazu kommen, was jetzt so ein gutes Geschenk ausmacht, bevor jetzt alle so völlig sind, oh mein Gott, ist gar nicht mehr schenken.
Erwischt.
Es gibt ja gute Geschenke.
Ja.
Es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Geschenk, das gefällt, und einem Geschenk, das verbindet, ja, und immer wieder zeigt die Forschung, dass Erlebnisse deutlich stärker wirken als jetzt Objekte, als Gegenstände. Thomas Gilovich, der hat in einer 20-jährigen Studie herausgefunden, dass Erlebnisse ganz langfristig so Freude, also anhaltende Freude irgendwie schenken, weil sie so Teil unserer Identität werden. Ja, klar, es gibt so Wir-Momente, Erinnerungen, die man irgendwie noch in ein paar Jahren teilen kann, wenn man zum Beispiel zusammen essen geht, zum, weiß ich nicht, einen Ausflug macht. Das verstehe ich auch total, Ingo. Also so, ich finde das total gut, denn es ist natürlich schon so, dass so materielle Dinge oft ihren emotionalen Wert verlieren, einfach weil wir uns daran so schnell gewöhnen. Das hat auch einen Begriff, das ist dann die hedonistische Anpassung. Aber so nur für mich gesprochen, alle, die jetzt zuhören und die mir was schenken wollen, bitte jetzt nicht alle mir einen Tagesausflug schenken. Das finde ich schon auch, das finde ich auch wieder stressig. Also so, es muss irgendwie auch realisierbar sein. Und ehrlich gesagt, jeder kennt das. Gutscheine, die nicht eingelöst werden, sind eh die schlimmsten. Oder?
Ja, definitiv. Ich habe auch wieder welche gefunden, muss ich sagen, beim Aufräumen jetzt. Aber was ich mich auch gefragt habe, ob dieser Thomas Wiese, Gilovich, ob der einfach 20 Jahre lang Geschenke verteilt hat in dieser Studie, das würde mich auch noch interessieren. Also ja, vielleicht kannst du es nochmal recherchieren, Lena. Ich glaube, da muss ich auch so eine Studie machen. Aber es gibt neben dieser Studie auch noch andere spannende Erkenntnisse und die kommen tatsächlich aus Yale von Flynn und Adams. Und die haben zum Beispiel bewiesen oder gezeigt in ihrer Forschung, dass Schenkende dazu neigen, Dinge zu wählen, die sie kreativ oder beeindruckend finden.
Okay, das, das kenne ich von mir, Ingo.
Ja, das sind so typische Mein-Dein-Geschenke, ne? Sowas hatte ich auch schon mal. Ja, also aber die Beschenkten, also denen du das Geschenk geben willst, ja, die bevorzugen hingegen eher praktische und nützliche Dinge. Ja, und das nennt man dann.
Also zum Beispiel, du willst einen Korkenzieher, aber ich finde das Notizbuch mit den Streifen total süß.
Ja, zum Beispiel, Oder ich hatte sowas auch mal tatsächlich. Ich habe dann einen Tanzkurs geschenkt bekommen, aber das war eigentlich eher der Tanzkurs, den meine Freundin schon immer mit mir machen wollte. Also hätte ich ihn ihr eigentlich schenken müssen, anstatt sie mir, ja. Und das hat tatsächlich auch einen Begriff, ja, in von den Yale-Forschern, nämlich Gift-Giving-Mismatch. Ja, also Mismatch erklärt einfach, dass man ja mehr oder weniger Geschenkenttäuschung hat an dieser Stelle.
Auch gut, wenn man das so labelt an Weihnachten, weißt du, wenn man einfach sagt so, sorry, das ist jetzt...
It's a gift-giving mismatch. Ja, und was noch dazu kommt, wenn ein Geschenk besonders beeindruckend ist, dann stärkt es meistens nicht das Selbstbild des Beschenkten, sondern des Schenkenden. Also wenn ich was beeindruckend schenke, dann pinselt es mein Selbstwert, mein Selbstbild an der Stelle. Mhm. Ja, aber viel, viel schöner wäre ja eigentlich, Lena, wenn's mehr ausrichten würde beim Empfänger, oder?
Das stimmt. Und da haben wir jetzt eine super Idee, auch aus der Psychologie, zu uns hergeflogen, wie das Christkind. Empathic Accuracy heißt das. Die Fähigkeit, die innere Welt eines Menschen korrekt zu erfassen. Und das geht auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man damit im Juli anfängt, nächstes Jahr also, im Jahr, dann könnte man nämlich das ganze Jahr mal seine Freundinnen und Freunde und Familie beobachten. Denn gute Geschenke basieren nicht auf Kreativität, sondern auf Aufmerksamkeit. Dass du also jemanden beobachtet hast, dass du irgendwie gemerkt hast, das habe ich verstanden, das braucht die Person, das möchte die Person. Das kann irgendwie sein, weiß ich nicht, dass du...
Ich habe ein Beispiel. Ja. Ich habe ein Beispiel. Und zwar, also tatsächlich mache ich mir das immer in meinen E-Mails als Vermerk. Und zum Beispiel war das so, dass meine Partnerin einen etwas komischen Ohreingang hat. Und dann die AirPods oder irgendwelche Stöpsel, die man in die Ohren packt, immer rausfallen.
Ja, also und, nicht süß, ich liebe Ohren, ey. Also,
und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, oder dann habe ich recherchiert, und es gibt tatsächlich quasi so Passformen, als hättest du ein Hörgerät, so Sleeves heißen die, die du anfertigen lassen kannst. Und dann kann man in diese Sleeves, ja, die sich dann so im ganzen Ohr quasi drin sind, kann man dann seine AirPods zum Beispiel reinmachen. Mhm. Und dafür habe ich dann einen Gutschein geschenkt. Und dann war sie jetzt letztens bei der
Ohrenanpassung.
Beim Hörakustiker, ne? Und dann kriegst du eine Form und kannst es da hinschicken. Und
Ingo, genau, ein perfektes Beispiel. Und sowas nennt sich Minisignatur. Und diese Minisignaturen, genau wie du es erkannt hast, dass das deine Freundin braucht, das erzeugt Nähe.
Ja.
Weil das wüsste nicht jeder.
Ja, und andersrum natürlich auch. Also jetzt ist wieder so genau das, was vorher gesagt wurde. Ja, das Selbstbild des Schenkenden wurde auch noch direkt gesteigert. Aber ja, ich glaube,
das nehmen wir mit.
Okay, einmal auf die Schulter geklopft, weiter geht's. Nee, es gibt aber auch eben typische Fehler, die man vermeiden kann, ja. Und in der Verbraucherpsychologie, dann nennt man das die Hidden Cost Gifts, also die versteckten Kosten beim Schenken. Ja, das sind also zum Beispiel Geschenke, die im ersten Moment liebevoll wirken, aber in Wirklichkeit einfach nur Arbeit erzeugen, ja. Also irgendwelche komplexen Küchenmaschinen, irgendwelche Do-it-yourself-Bausätze, ja.
Wie findest du Lego-Landschaften? Findest du das gut?
Nee, ich glaube, wenn man das dann zusammen mit dem Kind aufbaut, könnte das natürlich was sein, mit dem Erwachsenen jetzt in Lego-Landschaft. Ne? Ja. Aber ich meine, es kommt natürlich auch bei Do-it-yourself-Bausätzen immer drauf an, hat da jemand Bock drauf oder nicht. Ne? Ich glaube, das ist immer so die Frage, passt das auch zu der Person? Aber an sich stellt man im Endeffekt fest, dass das ja vielleicht Arbeit bei Leuten erzeugt wird, der Gedanke dahinter gut war. Aber psychologisch betrachtet sind das eigentlich negative Netto-Geschenke, ja, so nennt man das. Das heißt, der Empfänger bekommt nicht wirklich Freude, sondern Aufwand. Ja. Und der Aufwand, der ist tatsächlich erstmal antisozial oder wie man im Bot sagen würde, asozial. Ja. Mhm. Nämlich unter dem Deckmantel, ja, man ist besonders großzügig, aber im Endeffekt habe ich eher Aufwand als Freude erzeugt bei der Person.
Okay, das wollen wir nicht. Wir wollen eher ein Geschenk, das ja so eine Bindung zwischen Menschen schafft. Und eigentlich geht das nur, also ein Geschenk hat nur Kraft, wenn es so eine Art Symbol ist. Ja, also wenn es wie so eine Brücke ist, die zwei Menschen, wenn auch nur für einen Moment, miteinander verbindet. Ja, das kann irgendwie, weiß ich nicht, ein Satz sein in einem Buch, bei dem, weiß ich nicht, Satz oder bei dem Kapitel habe ich an dich gedacht. Es kann aber auch eine Erinnerung sein. Also vielleicht ein, ich weiß nicht, ich liebe zum Beispiel die Fotoalben, die ich von Freundinnen geschenkt bekommen habe. Ja, solche Sachen bleiben auch einfach. Das Objekt dabei ist wirklich oft sekundär. Es ist viel mehr so im Fokus, was es ausdrückt. Also, wenn ein Geschenk die symbolische Ebene trifft, dann könnte man sagen, ist der materielle Wert irrelevant und ist auch egal, ob man 3, 8, 80, 800 Euro ausgegeben hat. Ist eigentlich ganz gut, oder?
Ja, total. Und ich finde das generell, wir hatten das ja auch schon mal bei Hochzeiten zum Beispiel oder generellen Geschenken außerhalb von Weihnachten. Ich finde es bei Hochzeiten sehr, sehr bildlich. Und kannst du nur mal betonen, also wenn ich bei Hochzeiten was schenke, was nicht explizit irgendwie Geld ist, weil ich mir das unbedingt wollte, sondern etwas verpackt ist in Papier, ja, und dann übergebe ich das, dann bestehe ich, soweit wie das geht, darauf, dass das auch noch ausgepackt wird und ich dazu eben was sagen kann, weil es eben was sehr Persönliches ist und nicht, dass es so im, wie der Görner sagt, im Lameng irgendwie untergeht, ja, und dann am nächsten Tag irgendwie mit allen anderen Sachen ausgepackt wird, weil man, wenn man sich, glaube ich, gerade so symbolische Geschenke macht, dann, finde ich, gehört auch so eine gewisse Beschreibung dazu, macht es auch nochmal so persönlich und besonders an der Stelle.
Ja. Ja.
Also wir merken, gute Geschenke entstehen durch Kreativität und nicht unbedingt durch großen finanziellen Einsatz, ja, sondern eben dadurch, dass man sich einfach mit dieser Person beschäftigt und da Symbole, Dinge findet, die der Person Freude bereiten, aber nicht zwangsläufig Aufwand. Ja. So, aber wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, okay, wie finde ich denn jetzt die richtigen Geschenke? Da gibt's auch ein paar wichtige Grundregeln. Und zwar sehr, sehr wichtig, erstmal ein Budget festlegen.
Bevor jetzt kommt der Honorarberater in dir durch, ne?
Ja, das Kapitalistenschwein, ne? Also erstmal ein Budget festlegen, ja, weil
das fällt mir so schwer, Ingo.
Ja.
Ich mache immer die Liste zuerst, so, was könnte wem gefallen, so. Also es wäre halt schlau, es so zu machen, deswegen, ich höre jetzt mal ganz artig zu.
Ja, kleiner Aufruf an unsere Community, schreibt uns doch mal, was eure Weihnachtsbudgets sind. Das finde ich mal ganz spannend an der Stelle, das können wir auch nochmal uns bei MyLag mal abfragen. Wie hoch sind eigentlich eure Weihnachtsbudgets da an der Stelle? Das können wir mal in Social Media reingeben, Lena, dass wir das mal in der Story
Montags und samstags gibt es immer HIM-Content auf den Maiwerk-Kanälen, vor allen Dingen auf Insta, also schaut da unbedingt rein.
Ja, also Budget festlegen und dann erst die Ideen sammeln, Ja, denn das hilft. Ansonsten gibt man im Schnitt laut Studien 30-50% mehr aus. Und das liegt dann auch wieder am Gehirn, weil das Gehirn sich quasi in die Möglichkeiten verliebt, anstatt in die Realität, nämlich das Budget, was man eigentlich ausgeben will. Und dieses Pre-Commitment, also man ist quasi schon investiert, man ist schon voll drin, wenn man durch diese Vorabfestlegung des Rahmens, also des Budgets, da wird das halt limitiert quasi und das dankt euch dann euer Kontostand. Ja, denn ein Budget, wenn man das festlegt, das ist kein Mangel, sondern es ist einfach eine Grenze, die auch für euch Klarheit schafft. Mhm. Und daher unbedingt Budget festlegen. Aber was gibt's noch, Lena?
Ja, Ingo, du hast eben schon was erwähnt, worauf ich gerne noch mal einmal ganz deutlich drauf eingehen wollen würde. Und zwar, dass wir diese Rollen ja einnehmen. Du hast von einem coolen Patenonkel gesprochen. Bei mir kannst du eine ganz tolle Mama zu sein, eine tolle Tochter, eine super Freundin. Ja, also man ist oft in diesen Rollen drin. Und da, das ist ein Riesentreiber für so Geschenkfehlentscheidungen und auch dafür, dass man eben zu viel ausgibt. Deshalb eine Frage, die ihr euch alle stellen könnt. Schenke ich gerade, damit ich gut dastehe, oder schenke ich für den anderen? Ja, jedes Mal, wenn ihr gerade eure Kreditkarte zückt, um irgendwas schnell zu kaufen, überlegt da nochmal, ist das jetzt, damit ihr gut dasteht, oder ist es wirklich für den anderen, den ihr beschenken möchtet?
Ja, und dann kommt auch was ganz Praktisches, wie du beschreibst ja dazu, ja, diese Perspektivübernahme. Ich habe ja vorhin von meinen, deinen Geschenken gesprochen, ja. Also, man sollte sich nicht fragen, würde ich das gerne bekommen, sondern wie lebt denn die andere Person in ihrem Alltag? Was würde diesen Alltag erleichtern? Ja, welcher Gegenstand, welches Geschenk, welches Erlebnis sozusagen? Und das zeigt sich auch ganz schön in Studien, die man auch dazu findet, dass eben so funktionale Geschenke die höchste langfristige Zufriedenheit bei dem bringen, der beschenkt wird.
Ich habe eine gute Idee dafür, Ingo. Das klingt jetzt total bescheuert, aber
schieß los.
Ich hatte immer Probleme, Dosen zu öffnen. Weißt du, so Kichererbsendosen oder so. Und jetzt haben wir so von KitchenAid, das war so ein Angebot, so einen Dosenöffner. Und seitdem denke ich, ich kann's. Ich kann Dosen öffnen. Und das gibt mir jedes Mal so viel Freude. Und ich glaube, sowas wäre ein richtig gutes Geschenk. Es sieht dumm aus, aber im Nachhinein hat man ein ganzes Jahr lang Freude geschenkt.
Lena, ich stelle mir gerade ein Bild von dir vor, wie du im Handstand eine Dose öffnest.
Oh, ja.
Das sind zwei Dinge, die du lange nicht konntest und jetzt auf einmal kannst. Das wäre doch ein wunderschönes Bild.
Ja, aber weißt du auch das Bild, wie es vorher war? Ich war mit dem Messer draufgehauen, alles probiert, es geht einfach nicht, total frustriert, sauer und einfach nicht gegessen, weißt du? So, und dann hangry werden, weil ich Hunger habe. Also es ist alles besser mit einem richtigen Dosenöffner. Überlegt euch das mal, ob das vielleicht unter den Weihnachtsbaum sollte.
Also man kann sich merken, man braucht keine glamourösen, beeindruckenden oder mega krassen Geschenke, sondern sie können einfach entlastend sein und auch, wenn sie im praktischen Alltag in der Küche integrierbar sind, wie in deinem Beispiel, Lena.
Und wie ich das gerade gemacht habe, vielleicht hättest du irgendwie schon im, weiß ich nicht, September hören können, boah, die Lena regt sich immer so auf über diesen Dosenöffner. Und das ist wirklich nochmal etwas, sich kleine Notizen zu machen, ja? Also einfach kurz im Handy so über seine Freundinnen und Freunde, was man einfach mitbekommt, wie du es jetzt bei deiner Freundin gemacht hast, mit den süßen Öhrchen. Ich glaube, das ist wirklich gut. Und ich nehme es mir jedes Jahr vor, Ingo, dass ich mir diese Liste innerhalb des Jahres mache. Aber dann kommt immer Geburtstage und dann habe ich schon die ganzen Ideen für die Geburtstage verbraucht. Aber grundsätzlich finde ich, ist das so mit der erste Neujahrsvorsatz für 2026, diese Liste anfertigen. Indem wir wirklich schauen, was sind so die Mikrobeobachtungen der Freunde. Zum Beispiel, oh, ich habe meine Trinkflasche im Fitnessstudio verloren oder vergessen oder ich war schon so lange nicht mehr im Kino. Das sind alles so kleine Mikrobeobachtungen, die man sich mal gut merken kann.
Ja, definitiv. Und ich merke das auch immer wieder und vielleicht kennt das ja der oder die eine oder andere, wenn diese Punkte kommen, Geburtstage oder auch in Weihnachten, dann ist es auch immer 3-4 Wochen vorher, man denkt sich, damn, was soll ich jetzt schenken, so nach dem Motto. Und wenn man diese Liste hat, diese kleinen Mikromomente, wenn man da bewusst hinhört, sich irgendwo auf dem Handy hinter Notizen, ich schick's mir immer in meine Mails und hab da so einen Ablageordner, einen Outlook für, und dann klicke ich da rein und denk so, boah, geil, Ich brauche mich, also ich habe mich schon vorher aufmerksam damit beschäftigt, muss jetzt nur noch gucken, wie ich es realisiere. Aber ich finde die Idee oder auch die Prokrastination vor der Idee, ja, oder die Angst, dann kommt wieder alles das, was wir heute besprochen haben, auch dazu. Das ist eben super wichtig und auch erleichternd andersrum, wenn man das macht. Also kann ich nur jedem empfehlen. Aber ein weiterer Punkt, den es auch gibt, ist eben die Angst vor ungleichen Werten. Ja, also viele Menschen verschenken teuer, weil sie fürchten, zu wenig zu schenken. Aber dieses zu wenig, ja, was ist überhaupt zu wenig? Das ist überhaupt nicht objektiv. Und da kommen wir wieder zum Punkt, ja, was finden Menschen wirklich wertvoll oder was empfinden sie als wertvoll? Ja, und das ist eben die Bedeutung dessen und wiederum, ja, was bringt es mir an Freude? Wie entlastet es meinen Alltag? Mhm. Ja. Und da gibt es auch eine spannende Experimente von der University of Virginia, die herausfand, dass Zeitgeschenke, also gemeinsame Aktivitäten, ja, hatten wir gerade auch schon. Ich muss immer gucken, wenn meine Freundin das hört, ich kann doch nicht verraten, was ich ihr schenke. Das können wir dann doch, mit der Neujahrsfolge machen.
Ich sag ihr einfach, dass sie es nicht hören darf.
Ja, aber sie ist hier in der Nähe bei der Aufnahme, Lena. Das ist schwierig. Okay. Naja, will ich noch nicht verraten an der Stelle. Aber eben gemeinsame Aktivitäten, ja, die wurden doppelt so wertvoll empfunden wie irgendwelche teuren Gegenstände. Ja? Und das, obwohl sie vielleicht günstiger waren. Und das zeigt eben wieder psychologisch gesehen, finanzpsychologisch, ja, wir kaufen Sicherheit ein, wenn wir teure Geschenke vielleicht kaufen. Mhm. Aber nicht zwangsläufig den Wert, aber der Wert ist im Endeffekt entscheidend für die Beziehung. Ne?
Genau. Wie stehst du gerade so zu Geldgeschenken? Also gerade jetzt mit deinen Patenkindern zum Beispiel. Ich meine, die werden auch älter, auch jetzt so. Die Kinder meiner Schwestern sind jetzt auch langsam so in einem Alter, wo sie vermutlich einfach Bock haben, sich selber mal was zu kaufen. Machst du es dieses Jahr, ja oder nein? Geldgeschenke?
Nee. Also ich schenke meinen Patenkindern sowieso nichts zu Weihnachten. ich schenke denen viele Momente im ganzen Jahr. Man muss ja nicht Weihnachten nur nehmen und da was schenken und sonst quasi nicht an die Leute oder an die Patenkinder in dem Moment denken, sondern ich gucke, dass ich alle 2 bis 3 Monate bei meinen Patenkindern bin, dann wirklich auch mindestens einen halben Tag mit denen verbringe, da übernachte, zu den Geburtstagen mir den ganzen Tag frei nehme und mit denen was unternehme, wirklich irgendwo hingehe, ja. Ich glaube, da wäre auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass ich denen ehrlich gesagt was schenke an der Stelle. Es würde schon fast ein bisschen komisch rüberkommen. Mhm. Und wenn ich was schenken würde, dann würde ich in so einem Fall auf keinen Fall Geld schenken. Es sei denn, es hätte einen edukativen Hintergrund, dass ich also sage, hey, ich will euch ein bisschen mehr was zum Thema Geld beibringen und wie ihr mit Geld umgehen könnt. Und die so ein bisschen mitnehmen an der Stelle, ja, und das so als initialen Punkt darstellen. Dann würde ich das machen. Aber ansonsten, wenn ich da keinen Erziehungshintergrund sehen würde, was ja jetzt auch nicht per se meine Aufgabe ist als Partner.
Also das machst du jetzt ein bisschen so, ja, sagen wir mal, was viele Leute, glaube ich, auch denken, das ist irgendwie kalt oder irgendwie ist es nicht ideal, Geldgeschenke zu verschenken. Ich würde schon sagen, dass wir durch unsere Himreise und durch verschiedene ExpertInnen, die wir auch interviewt haben, auch immer mal wieder so mitnehmen konnten, dass es immer darauf ankommt, wie man Geldgeschenke übergibt. Ich verstehe es total nicht, ich finde es so cool, was du erzählt hast gerade, wie du mit deinen Patenkindern bist und warum du deshalb nichts an Weihnachten schenkst. Das finde ich total faszinierend. Aber wenn jetzt jemand von euch ein Geldgeschenk machen möchte, geht es total gut, vor allen Dingen, wenn man es vielleicht nicht einfach so überreicht, wie so eine Transaktion, ja, sondern auch da, wenn man das so als Moment wahrnimmt, wenn man sagt, hier, ich schaue dir in die Augen, ich übergebe dir diesen Umschlag und vielleicht einfach dazu auch eine Botschaft gibt. Zum Beispiel, dir lastet total viel Verantwortung auf den Schultern, du hast total wenig Zeit irgendwie, mal dir selbst was zu gönnen, das ist was für dich, einfach damit du eine Just for Fun einfach machst, was du möchtest oder dass es so, dass das Geld so eine Art Symbol wird. Ja, also zum Beispiel, jemand möchte sich total gerne so fortbilden, aber dieser Kurs ist einfach so teuer und man sagt, das ist ein Teil für diesen Kurs und wenn du das Geld zusammen hast, dann kannst du endlich diese Weiterbildung machen, ja. Also ich glaube, dann kann Geld wirklich zu, ja, Beziehung werden und ist nicht mehr so ein kalter Betrag.
Das hast du sehr schön gesagt, Lena. Ja, ich stelle mir auch gerade vor, also wenn ich Kindern Frühgeld geben würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach mit ChatGPT eine Geschichte bauen, die das transportiert, was ich mitgeben will an der Stelle. Also könnte man es auch machen, gerade bei Jüngeren, wenn man Geld schenken will.
Weil ich finde, inzwischen ist für mich, wenn ich Geld geschenkt bekomme, auch so Vertrauen. Dieses, du weißt, du kennst dich so gut, du weißt schon selbst, welchen Pulli du dir holen möchtest. Mhm. Oder worauf du jetzt irgendwie morgen Lust hast. So. Also ich finde es total schön, wenn Menschen sich Gedanken machen. Aber ich finde es inzwischen auch total schön, dass im Erwachsenenalter, und wir sind ja jetzt erwachsen, Ingo, ja, zu wissen, da möchte jemand einem eine Freude machen. Und der oder die vertraut einem so sehr, dass man selbst ganz genau weiß, was man haben und machen möchte.
Ja, und ich glaube, dafür auch im Erwachsenenalter sind die Sätze dazu wichtig. Ne? Nicht immer nur das Geld, wir hatten das ja immer mit den Briefumschlägen in Frankreich zu Weihnachten, so ab dem 10., 11. Lebensjahr, hatte, glaube ich, eine Zuhörerin gesagt, dass das relativ normal ist. Das finde ich dann wiederum schon sehr kalt. Also wenn mir jemand einfach nur Geld geben würde, auch als Erwachsener, würde ich persönlich denken, okay, ja, danke. Also A, du hast an mich gedacht, schön, aber da hört es dann auch auf.
Ich finde das nämlich total interessant, weil, also, ich verstehe, ne, das habe ich auch gerade erklärt, diese Botschaft ist schon schön, aber ich finde, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel von, weiß ich nicht, der Cousine meines Opas oder so Geld bekomme oder Emma Geld geschenkt bekommt, ohne dass da jetzt viel drinsteht, außer die Begrüße, ich finde es trotzdem, jemand gibt ja etwas von sich. Ich meine, das haben wir bei ihm wirklich gelernt. Also, ich verstehe, dass man es komplett irgendwie grundsätzlich ablehnt, weil man möchte lieber richtige Geschenke machen. Aber ich sehe es inzwischen als, jemand gibt einen Teil von sich. Und das ist total nett, weil die Person müsste das ja gar nicht machen.
Ja, das stimmt. Also dem kann ich auch was abgewinnen. Vielleicht bin ich da schon so sehr in meinem finanzpsychologischen Bias.
Aber das ist ja auch finanzpsychologisch. Hey, ich bin jetzt, jetzt können wir jetzt beide betteln. Was wir finanzpsychologisch darüber denken.
In den Schwanz. nee, stimmt schon. Also ich glaube, es kam jetzt auch falsch rüber. Ich freue mich schon darüber. Ne? Ich muss sagen, ich habe einfach schon lange keine Geldgeschenke mehr bekommen.
Kann ich dir jetzt machen, Ingo? Ich find's irgendwie witzig. Und dann gibt es dir so eine Geschichte.
Boah, das müssen wir mit Eisessen verbinden, Lena.
Und also du willst jetzt doch lieber was, ja, ich sehe schon. Also, find's nicht so gut. Ich find's aber witzig.
Wir würden mir sonst Geld schicken im Umschlag und dann per Post?
Ja, oder einfach mal so zu sehen, wie wär's? Nee, es stimmt, wenn ich dir jetzt irgendwie so 10 Euro...
Du kannst deinem Mann, wenn ich ihn sehe, so einen Umschlag mitgeben mit 50 Euro drin.
Oh, oder einfach nur so einen Handschlag, so ein cooler, weißt du? Ohne, dass man das Geld sieht, wie man...
Oh, boah, Schäden. So ganz klein gefaltet und dann bam.
Ingo, hast du eigentlich schon mein tolles hier Weihnachtsaccessoire im Haar gesehen? Ich habe nämlich einen kleinen Weihnachtsbaum.
Boah, das müssen wir beim nächsten Mal machen, so Haarreifen aufsetzen.
Ich bin total in Weihnachtsstimmung, aber ich habe auch irgendwie seit Mitte November schon einen Weihnachtsbaum zu Hause stehen. Also ich
dieses wir Jahr auch. Schon, das ist wir schön. Auch. Wir auch schön geschmückt, aufgeräumt. Es wird. Es ist auch kalt genug in Deutschland, finde ich. Ja, das macht auch immer so ein bisschen was aus. Und gestern auch noch drüber unterhalten, so die Weihnachtsmärkte einfach an der Stelle, ne? Die Stimmung, die dann so mitkommt.
Die vermisse ich in Köln. Die schönsten Weihnachtsmärkte. Ja. Bevor wir jetzt total abdriften hier und ja richtig weihnachtlich romantisch werden, möchte ich dir noch eine Sache sagen, die ich auf jeden Fall umsetze dieses Jahr.
Jetzt kommt's.
Okay, erstmal sage ich dir den psychologischen Effekt, wie der heißt, ja? Dilution-Effekt. Wir haben echt heute echt...
Lotion?
Dilution. Dilution? Ich weiß gar nicht genau, welche Sprache das ist. Ich dachte, das wäre Deutsch. Bleiben wir mal beim Effekt. Effekt klingt immer gut.
So eine Weihnachtshautcreme oder Dilution.
Und zwar, es geht wieder ums Gehirn, Ingo. Und das liebst du ja gerade, oder? Also,
ja.
Das ist die Saison des Himmelgehirns. Wir haben so viel Folgen.
Klingt creepy, so nach Frankenstein-mäßig, aber okay.
Ja. Unser Gehirn bewertet nicht die Summe eines Geschenks, sondern den Durchschnitt. Das heißt, wenn ich jetzt einen total coolen Roman verschenke, den ich selber genossen habe, das ist also die persönliche Verbindung, da habe ich in Kapitel 5 an Ingo, das Kapitalistenschweinchen, gedacht. Ja, und dann denke ich, komm, ich mache noch ein Lesezeichen dazu, ich mache noch ein kleines Notizbüchlein und einen Stift dazu. Ja, dann nimmst du, Ingo, den Wert gar nicht mehr so intensiv wahr. Ja, es ist gar nicht mehr so dieser Wow-Effekt, voll der tolle Roman, du hast an mich gedacht, sondern es ist so ein okay. Ja,
also ich mache ein fokussiertes Geschenk und kein Kladderadatsch drumherum.
Genau, das ist der Tipp. Ja, ein einzelnes, gut gewähltes Geschenk. Und falls du dafür Zeit hast, ich schaffe das nicht, weil mit Emmy Geschenke einpacken ist wirklich nicht witzig. Da dann will sie mir das Tesa drauf machen. Und das, aber wenn ihr Zeit habt, gebt euch so ein bisschen Mühe beim Geschenke einpacken, denn auch das zeigt ja so, ne, die Verpackung, man hat sich richtig Mühe gegeben.
Ja.
Okay, lassen wir es einfach bei ein Geschenk eine Botschaft, ein Moment. Das ist unsere Devise, okay? Das 25 Geschenke.
Sehr schön. Das ist auch ein schönes Abschlusswort.
Ja, fröhliche Weihnachten.
Fröhliche Weihnachten, ihr Lieben. Schön, dass ihr uns weiterhin begleitet. Es wird auch ein schönes, volles, tolles neues Jahr kommen. Aber da kommen wir dann zur Neujahrsfolge dann drauf.
Okay, Ingo, schenken wir uns jetzt was oder nicht? Nee, oder? Wir können auch einfach sagen, man schenkt sich nichts. Finde ich auch voll.
Ja, gut. Jetzt fühle ich mich verpflichtet, Lena.
Nee, eben nicht. Nee. Also, ich würde sagen, wir beide schenken uns nichts. Das ist total einfach. Und dann schenkt doch jemand was und dann ist der andere wieder so Mist. Ne?
Aber wir gehen einfach, wir tauschen einfach Eiskugeln aus.
Oder doch Geld mit der ChatGPT-Geschichte. Wir schauen mal.
Geld in Eis. So Geld Münzen.
Im Eis versteckt. Eine Münze im Eis versteckt.
So eine Schokomünze im Eis.
Ja.
Boah.
Richtig gut.
Das wäre geil.
Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Ingo. Tschüss, Inselchen.